Hamburg am Morgen.
Alles, was die Stadt bewegt. Mit Marcel Becker. Der tägliche Podcast vom Abendblatt.
Heute Abend, 18 Uhr. Ich nehme mal an, alle Fußballfans wissen, wo sie sich das Spiel gegen Ungarn anschauen. Und vor allem auch, mit wem, ist ja nicht ganz unwichtig. Und an der Stelle natürlich der Appell an alle Chefs, lasst eure Leute heute früher nach Hause, damit sie pünktlich vor dem TV-Gerät sitzen können. Oder aber, in der Firma wird gemeinsam geschaut, geht ja auch, dann ist das eine feine Sache. Wie auch immer. Guten Morgen, herzlich willkommen. Heute ist der 19. Juni. Hier sind unsere Themen. Bewaffnet mit einem Schieferhammer und einem Molotow-Cocktail. Sie kennen die Umstände dieser Attacke auf die Polizei vom letzten Sonntag. Mittlerweile wurde der Täter zwangseingewiesen und zwar nach Ochsenzoll. Wie läuft sowas in unserer Stadt ab und wie oft passiert das eigentlich? Leerstand trotz vieler Anfragen und das in bester Lage und mit einem inzwischen sechsstelligen Schaden für den Eigentümer. Und wer hat Schuld? Möglicherweise das Bezirksamt Eimsbüttel. Diese Geschichte erzählt uns meine Kollegin Friederike Ulrich. Ein Armutszeugnis für die Stadt. Die Dozenten der Hamburger Volkshochschule sind richtig sauer. Gestern haben sie sich vor dem Rathaus zu einer Protestaktion versammelt. Und warum? Das erfahren Sie gleich. Volles Programm heute und am Ende haben wir noch etwas, um Ihre EM-Stimmung zu steigern, falls das noch nötig ist. Ich sage nur singende Taxifahrer. Wir starten jetzt. Zum Glück konnte die Polizei am vergangenen Sonntag den Mann mit dem Schieferhammer und dem Molotow-Cocktail auf der Reeperbahn schnell unschädlich machen. Der Mann wurde inzwischen aus dem Krankenhaus entlassen, aber in eine psychiatrische Klinik zwangseingewiesen. Was bedeutet eine Zwangseinweisung eigentlich und wie sind die Zahlen dazu in unserer Stadt? Diese Fragen geben wir direkt weiter an Polizeireporter André Zantwakili. André, wer hat überhaupt diese Kompetenz, die Macht? Wer darf so eine Zwangseinweisung anordnen?
Das machen also in der Regel Amtsärzte, die da besonders geschult und darauf spezialisiert sind. Und die gucken sich dann die Patienten an, die man für problematisch hält und entscheiden dann darüber, ob die Leute eingewiesen werden oder nicht.
Und der Mann, der jetzt am Wochenende auf der Reeperbahn die Polizei attackiert hat, der fällt genau in diese Kategorie?
Ja, also der fällt ins oberste Regal, würde ich sagen. Das ist dann, der geht dann auch von Haftrichter und der entscheidet dann über einen Haftbefehl, beziehungsweise über die Einweisung. Und die Leute kommen dann in eine geschlossene Unterbringung.
Wie oft passiert sowas?
Also Einweisungen sind relativ oft. Das sind 12 am Tag. Das sind aber längst nicht solche Kaliber wie der, sondern in der Regel sind das Leute, also man sagt immer, wenn Eigen- oder Fremdgefährdung besteht. Und Eigengefährdung ist das, was man unter Suizid versteht. Und das kommt relativ häufig vor.
Und die allerschwersten Fälle, das ist ja so manchmal auch so ein bisschen wahrscheinlich gemein, das so zu sagen, aber ein geflügeltes Wort, die meisten kommen nach Ochsenzoll. Das ist ja im landläufig, sag ich mal, so ein feststehender Begriff.
Ja, also das ist so ein alter Begriff. Das ist natürlich das Klinikum Nord, so nennt man es heute ein bisschen netter. Und da ist das Haus 18, das ist natürlich für allerschwerste Kaliber. Da sitzt beispielsweise der Heidemörder, das ist so ein Serienmörder, der Frauen umgebracht hatte. Oder dort war zum Beispiel auch Honka, der berühmte Frauenserienmörder, der mittlerweile schon längst verstorben ist. Der hatte da beispielsweise auch eingesessen.
Was ist denn der häufigste Grund eigentlich für diese Zwangseinweisung? Du hast gesagt, die meisten wegen Eigengefährdung. Was müssen wir uns darunter vorstellen? Versuchter Selbstmord?
Also es sind schon, wenn man wohl konkretere Selbstmordgedanken hat, das ist ja auch manchmal, dass die Leute das dann äußern oder so, da muss nicht immer unbedingt schon was passiert sein. Nun muss einem auch klar sein, das klingt immer viel, so 12 am Tag, das ist eine Millionenstadt. Wir haben natürlich auch ein großes Umland, da kommen viele nach Hamburg und man sagt immer so unter Experten landläufig, so Ballungszentren ziehen auch labile Menschen an. Und nicht unerheblich ist natürlich auch die Drogenszene. Da haben wir ja eine sehr große in St. Georg. Und da sind natürlich auch viele Leute bei, die, sag ich mal, psychisch am Boden sind.
Was passiert denn dann nach der Einweisung? Ich werde behandelt, aber für wie lang?
Also das ist natürlich sehr individuell, das entscheiden die Ärzte. Aber die meisten kommen schon nach wenigen Tagen wieder raus. Das sind ja auch manchmal so Phasen. Die können dann medikamentös eingestellt werden. Das kann sich auch wieder geben. Also das sind ja verschiedene Gründe. Das ist ja nicht unbedingt bei den Leuten Dauerzustand. Es gibt natürlich auch welche, die sind, sag ich mal, komplett verrückt.
Ich ziehe noch mal die Schleife zu dem Einsatz am Sonntag, weil da geht es ja um Fremdgefährdung. Fremdgefährdung, wenn ich jetzt diese Unterscheidung mal mir aneigne, Fremd- und Eigengefährdung. Er hätte andere Menschen gefährdet oder hat es versucht, scheinbar. Das ist für die Polizei, du hast es bei anderer Gelegenheit schon mal am Rande erwähnt, das sind ja dann schwierige Einsätze, weil du gar nicht weißt, wie diese Leute reagieren.
Ja, das ist auf das, was man so bei der Polizei intern beklagt, dass das immer mehr wird. Das wird statistisch nicht erfasst, aber ich sag mal, die haben ja ein ganz gutes Gefühl und die haben ja auch die entsprechende Erfahrung. Und das sind dann Leute, die einfach durchdrehen. Die sind dann natürlich auch nicht so ansprechbar und steuerbar und reagieren natürlich auch ganz anders als ein normaler Mensch. Nicht? Der weiß, also so ein richtiger Gangster, der weiß, wenn die Polizei kommt und da stehen dann drei Beamte mit Pistolen, dann ist Schluss. Und dann gibt's da auch eine Showdown. Und das ist bei denen teilweise anders.
Vielen Dank an Polizeireporter André Zantwakil. Eine Geschichte, in der wir als Beobachter fragen, ob hier wirklich gesunder Menschenverstand eingesetzt wird. Lok steht. Ein moderner Gewerbehof. Tipptopp vom Eigentümer instand gesetzt. Aber warum einfach, wenn es auch kompliziert geht? Ein Teil der Fläche muss leer stehen, weil das Bezirksamt Eimsbüttel hält den Finger drauf und schreibt vor, aus welchem Bereich der neue Mieter kommen muss. Und genau diese Bedingung ist schwer umzusetzen. Klingt total seltsam? Richtig. Abendblatt-Lokalreporterin Friederike Ulrich hat sich mit dem gefrusteten Besitzer getroffen. Friederike, was ist da genau los?
Das gibt ein Unternehmen, ein Familienunternehmen, die heißen Graupner. Und der Graupner Senior hat irgendwann mal vor 24 Jahren, glaube ich, dieses Grundstück gekauft am Offerkamp und wollte da irgendwann einen Discounter hinbauen. Das wollte aber die Bezirkspolitik nicht, deswegen hat sie den Bebauungsplan geändert. Und jetzt hat er also dann diesen Gewerberiegel dort hochgezogen, ist auch alles ganz toll. Die Victoria Lofts heißt es übrigens, weil da zwei Säulen aus der Victoria Station in London verbaut sind. Gut, er hat die gesamte Fläche vermietet. Da sitzt zum Beispiel Wein am Limit drin oder ein Hörgeräteakustiker und ein Halbleiterhersteller und so weiter. Nur die beiden Showrooms unten im Erdgeschoss, die großen, die kann er nicht vermieten. Denn er kann es nur an Interessenten vermieten, die einen Bezug zum Autohandel haben, zur Autobranche. Das liegt wahrscheinlich daran, dass das Netherfeld da um die Ecke ist, die Automeile.
Aber das ist natürlich verrückt in einer Stadt, die so unfassbar viel Wert auf die sogenannte Mobilitätswende legt und sagt, ey, Autos eher zurückdrängen, jetzt soll dort etwas reinkommen, was aber auf Druck des Bezirksamts mit Autos zu tun hat. So richtig nachvollziehen kann man das ja nicht.
Nee, gar nicht. Zumal die Automeile am Netherfeld, das ist bald nur noch das Netherfeld, denn Fiat ist schon vor 2 Jahren dort ausgezogen, Opel Dello geht nächstes Jahr, also da geht der Autohandel massiv zurück und skurril ist es auch, weil die Graupners tatsächlich einen Fahrradhändler haben, der da gerne rein wird, also die haben sehr viele Interessenten für diese beiden tollen Flächen, unter anderem neben dem Fahrradhändler auch noch einen Outdoor-Möbelanbieter. Also es ist ein bisschen fatal. Die stehen jetzt seit letzten Sommer leer und er sagt, da ist schon ein 6-stelliger Betrag angefallen wegen des Mietausfalls.
Oha, das heißt, wir reden auch noch über eine ganze Menge Geld. Also dieser Bebauungsplan aus dem Jahr 2010 sagt für das Areal, es muss im Einzelhandel dort einen Autobezug geben. Klingt natürlich wieder so ein bisschen nach Behördenquatsch und nach Gängelung. Also wir können es auf Anhieb, glaube ich, alle nicht verstehen. Aber was sagt denn das Bezirksamt, wenn du sie direkt darauf ansprichst?
Ja, das Amt, das hat mir einfach in einer ersten Anfrage nur gesagt, dass eben dieser Bebauungsplan gültig ist nach wie vor und dass auch Einzelhandel, also das Fahrrad zum Beispiel, Fahrradhandel, das sei zentrenrelevant. Also offenbar darf man in einem Gewerbegebiet, weil es ja kein Stadtteilzentrum ist, keinen Fahrradladen eröffnen. So richtig verstanden, warum man das nicht ändert, habe ich noch nicht und auch noch nicht richtig erfahren. Aber da werde ich auf jeden Fall nochmal nachhaken. Ich weiß nicht, warum da Autohändler rein sollten. Also er hat keine gefunden. Er hat viele angesprochen, hat das natürlich versucht. Er hat die Räume so konzipiert. Das sind sehr hohe Decken, das sind große Schwingtüren, 4,50 Meter hoch. Also da können viele Autos drin stehen in diesen Flächen. Aber wenn da keiner rein will, tja.
Sehr geehrte Damen und Herren vom Bezirksamt Eimsbüttel, wir freuen uns auf Ihre eure Erklärung. Also bitte auf jeden Fall ans Telefon gehen, wenn das Abendblatt anruft. Wegducken gilt nicht. Und danke an Friederike Ulrich. Gestern versammelten sich Dozenten der Hamburger Volkshochschule vor dem Rathaus zu einer Protestaktion unter dem Motto Lehren ohne soziale Absicherung. Mein Kollege Marvin Mertens war für Hamburg am Morgen vor Ort.
Ja, es wurde teilweise richtig emotional hier auf dem Rathausmarkt. Die Beteiligten gaben sich aber auch sehr kämpferisch.
Schluss mit Lehren ohne soziale Absicherung. Schluss mit prekär. Die Lehrkräfte in der Erwachsenenbildung machen ausgezeichnete, sehr gute und gesellschaftlich äußerst wichtige Arbeit.
Rund 80 Personen versammelten sich unter dem Motto Lehren ohne soziale Absicherung, um auf die Probleme ihrer Branche aufmerksam zu machen. Die Dozenten an der Hamburger Volkshochschule haben nämlich mit einer Menge Probleme zu kämpfen, berichtet auch Sven Quiring, Landesvorsitzender der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft.
Niedrige Honorare, die den Kolleginnen und Kollegen bisher gezahlt worden sind. Die Kolleginnen sind ja als arbeitnehmerähnlich Beschäftigte angestellt. Das heißt, sie müssen in der Stadt der guten Arbeit, wie es hier ja bei uns aus der Regierung immer so schön heißt, müssen komplett sich privat krankenversichern, haben keinerlei Absicherung und Entgelte in Urlaubstagen, bei Krankheit etc. pp. Und wir wissen von diversen Kolleginnen und Kollegen, die sich halt auch krank zur Arbeit schlecken. Und gerade in dem Bereich der Volkshochschule, die ja einen so wichtigen Beitrag zur Integration in die Gesellschaft und in den Arbeitsmarkt von unter anderen geflüchteten Menschen leistet.
Den Frust, den merkte man den Teilnehmern auf jeden Fall deutlich an. Frechheit, Armutszeugnis, Schande, das hörte man aus der Menge, aber man konnte es auch auf vielen Plakaten lesen. Besonders beeindruckt haben mich die persönlichen Geschichten der Dozenten, die die Teilnehmer auf große Plakate geschrieben haben. Eine Frau berichtet davon, sie habe sich 2 Tage vor der Entbindung noch in den Klassenraum geschleppt. Eine andere sagte, sie habe mit Verdacht auf Schlaganfall unterrichtet. Und was sagen die Verantwortlichen im Rathaus? Zuerst gab es wohl einige positive Signale, so hat zum Beispiel die Hamburger SPD das Thema auf ihrem Landesparteitag behandelt. Aber, das sagt Sven Quiring, eine Lösung der vorhandenen Probleme, die hat die Politik nicht angeboten. Deswegen hatte man sich auch für diese eher ungewöhnliche Protestaktion entschieden.
Doch aus diesem Rathaus hinter uns ist dazu trotz mehrfacher Nachfrage nichts zu hören. Deshalb sind wir heute mit den Lehrenden der VHS und anderer Träger heute zu dem Thema soziale Absicherung und Honorarfortzahlung im Krankheitsfall als Unterrichtsthema, dass wir heute mal interaktiv an die Leute im Rathaus herantragen wollen. Es tagt ja auch der Senat zu seinen Haushaltsberatungen.
Den zahlreichen Schaulustigen auf dem Hamburger Rathausmarkt wurde auf jeden Fall einiges geboten. Es gab eine Italienischstunde, eine Spanischstunde und noch einige weitere Aktionen. Und am Ende wurde noch gemeinsam gesungen, eine VHS-Strophe des bekannten Protestliedes Bella Ciao. Und welche konkreten Forderungen haben denn nun die Beschäftigten der Hamburger Volkshochschule? Das ist eigentlich recht einfach, sagt Sven Quiring.
Die GEW fordert, dass im Haushalt 2025/26 der Schulbehörde 1 Million Euro mehr für die Volkshochschule eingestellt werden. Neben dem Arbeitgeberanteil für die Sozialversicherung, also die hälftige Übernahme des Sozialversicherungsbeitrags, soll die Behörde auch die Vorzahlung der Honorare im Krankheitsfall für die Kolleginnen und Kollegen übernehmen.
Es ist nicht der erste Protest der Dozenten der Hamburger Volkshochschule und es wird sicherlich auch nicht der letzte sein. Und damit zurück zu Marcel Becker.
Mit Schlaganfall in den Unterricht, das geht wirklich gar nicht. Vielen Dank an Marvin Mertens, der für uns beim gestrigen Protest auf dem Rathausmarkt vor Ort war. Bilder des Protests finden Sie auf abendblatt.de. Damit sind wir schon fast, aber nur fast am Ende der heutigen Episode. Wir wollen Ihnen vor dem Anpfiff des Deutschlandspiels noch ein bisschen EM-Stimmung hier aus Hamburg mitgeben. Lovely und Monty heißen die beiden singenden Taxifahrer, die schon alte Hasen im Geschäft mit den Fußballhymnen sind. Ihr neuester Song heißt Diese EM 2024 und was soll ich sagen? Er geht derzeit steil viral.
Diese EM in Deutschland, diese EM, EM in Deutschland wird sehr farbenfroh.
Und natürlich haben wir die beiden musikalischen Taxifahrerbrüder jetzt hier bei uns im Podcast. Wie seid ihr denn auf diesen Song gekommen?
Ja, das ist schon unser 5., 6. Fußballsong. Aber die bestimmte Idee für diesen Song ist ja gekommen, natürlich, weil das in Deutschland stattfindet. Ja, das ist das allergrößte Motivation für mich gewesen. Wenn ich jetzt nicht ein Lied schreibe und wann dann? Nach Corona, dass wir sind die Künstler, das ist unsere Pflicht, dass die Normalität wieder in Leute reinzubringen. Und das wäre auch, das war auch wichtig gewesen, das Lied. Ja, dass die Leute wieder Lust zu Fußball haben und damit genießen können, tanzen können und so weiter.
Und die Resonanz, also auf den Song, werdet ihr erkannt?
Und die Resonanz ist ja top. Die Leute sagen, das soll der offizielle EM-Song werden. Immer wieder werden wir dafür erkannt.
Lovely und Monty, so macht Taxifahren wahrscheinlich noch mehr Spaß. Den Link zum EM der beiden singenden Taxifahrer haben wir Ihnen in unsere Shownotes gepackt, falls Sie ihn nochmal hören wollen. Viel Spaß heute Abend beim Spiel, bis morgen wieder und bye bye.
Kompakt informiert. Der Nachrichtenüberblick bei Hamburg am Morgen.
Ich bin Cornelius Dreger. Guten Morgen. Ein Fußgänger ist in Winterhude von einem Lastwagenanhänger überrollt worden und ums Leben gekommen. Der Unfall ereignete sich am Nachmittag unweit der U-Bahn-Station Hutwalker Straße. Und am Abend ist eine 14-Jährige in Bergedorf mit einem E-Scooter gestürzt. Auch sie wurde von einem LKW angefahren und schwer verletzt ins Krankenhaus geflogen. Die Reederei MSC will ihre Containerschiffe in Hamburg künftig mit Landstrom versorgen. Eine entsprechende Vereinbarung hat die Reederei nun mit der Hamburg Port Authority unterzeichnet. Wirtschaftssenatorin Leonhardt spricht von einem großen Schritt hin zu mehr Klimaschutz im Hafen. Die Streiks bei den Elbkinder-Kitas in Hamburg sind ausgesetzt. Im seit Wochen anhaltenden Tarifstreit bei der Servicegesellschaft ist eine Einigung in Sicht. Eine Urabstimmung ist eingeleitet. Die Gewerkschaft Verdi empfiehlt die Annahme. Es geht um mehr Gehalt in 3 Stufen und 2 Regenerationstage für die Beschäftigten.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.